Herzlich willkommen bei einer neuen Folge zu Literatunat. Heute gibt es eine Lesung, und zwar von Boulevard, von Frank Lauenroth, aus der Anthologie Rockplanet, herausgegeben von Marianne Labisch bei Pi Machinerie. Die Geschichte fand ich so cool, dass ich gleich den Vorwand und die Gelegenheit genutzt habe, Frank zu fragen, ob er Lust hat, die im Podcast zu lesen, weil ich nämlich auch danach gerne mit ihm darüber sprechen würde, nicht nur über die Geschichte, sondern auch überhaupt über sein Schaffen, vor allem in der Science Fiction. Aber Frank, stell du dich doch mal einfach vor, weil du dich ja viel besser kennst, als ich dich kenne.
Ja, also erstmal vielen Dank, dass wir heute miteinander sprechen können, dass ich Teil deines Podcasts sein darf und ja, dass ich eben auch eine Geschichte vorstellen darf, lesen darf. Ist eine Weile her, dass ich es mal gemacht habe, sozusagen. Insofern werde ich mein Bestes geben. Ich bin 60 Jahre alt, bin eigentlich Programmierer, habe das aber nicht gelernt. Ich habe mal Maschinenbau gelernt, aber ich mag nicht so schmutzige Hände über den Tag. Und dann habe ich dann doch lieber noch ein bisschen studiert. Und am Ende ist es dann was ganz anderes geworden mit Programmierung. Aber ich musste feststellen, das ist mein Ding. Und da bin ich eben auch ein paar Jahre auch dabei geblieben. Also ich lebe in Hamburgs Westen und hier kann man es wirklich gut aushalten. Ist ein bisschen ruhiger, noch nicht so ganz großstadtmäßig. Ja, ich habe zwei Kinder, zwei Söhne, die sind 12 und 15 Jahre alt. Da kann man jetzt mal kurz nachrechnen. Ich habe ein bisschen später angefangen. Aber ich bin der Meinung, das hält mich auch jung. Und das kommt in gewissem Sinne natürlich dann auch meinem Schreiben entgegen oder zugute, weil ich dann natürlich dann solche Themen, dass ich da nicht allzu weit von entfernt bin, wie das mit Kindern ist, wie das überhaupt im Umgang mit Menschen ist.
Das kann ich gut nachvollziehen.
Ja, das denke ich mir auch. Boulevard und Kadaver, über das wir nachher vielleicht auch noch reden, die haben auch eine gewisse Historie sozusagen. Bei Boulevard ist es so, da bin ich ja quasi von der Seite auf den schon längst fahrenden Zug aufgesprungen, weil ich eigentlich gar nicht mitbekommen hatte, dass es eine Ausschreibung dazu gab oder eine Einladung, sage ich mal. Und ich war dann aber doch sehr dankbar, dass Marianne, die Herausgeberin, letzten Endes fand, dass meine Geschichte es wert wäre, in der Anthologie mit abgedruckt zu werden.
Kannst du das genauer erklären? Also du hattest ihr zufällig sowas geschickt und sie meinte, oh, das passt ja zu Rockplanet oder wie lief
nein,
das?
Nein. Es war so, ich hatte irgendwo was gelesen oder aufgeschnappt, dass da eine Anthologie auf dem Weg ist. Ich glaube, Michael Schmidt hatte da auch mal was geäußert in der Richtung und ich sagte, Menschenskinder, das ist doch meine Zeit gewesen, die 70er und da bin ich ja auch zum Rock gekommen. Und ja, dann habe ich dann quasi Marianne darauf angesprochen, weil wir hatten schon so ein bisschen Kontakt über die Nova aufgenommen und sie sagte, mach mal. Naja, dann habe ich gemacht. Also das sind doch eher so aus dem Nichts entstanden. Bei anderen Geschichten, wie zum Beispiel Kadaver, da ist es so, da habe ich 2 Jahre dran gesessen, also nicht am Stück, aber doch immer wieder. Das hat eine viel längere Entwicklungsgeschichte hinter sich. Und Boulevard habe ich gefühlt an einem Wochenende geschrieben. Stimmt natürlich auch nicht ganz, aber im Verhältnis halt. Ne? Eine viel kürzere Entwicklung genommen. Aber ich bin auch zufrieden.
Ja, ich auch. Und der Text eignet sich halt gut zum Vorlesen, weil er sehr unterhaltsam ist.
Ach, das freut mich. Dann probieren wir es mal, oder?
Ja, klar. Jederzeit.
Gut. Frank Lauenroth, Boulevard. Sie kommen immer zu viert. Johnson, Peterson, Nielsen, Sanderson. Kein Witz. Die Detectives des Dream Police Departments sind eine Plage. Sie sind meine Plage. Als wäre ich ein Schwerverbrecher, werden mir Handschellen angelegt und ich lande unsanft auf dem Rücksitz des Wagens. Aussage auf dem Department. Gegenüberstellung. Die ganze verdammte Prozedur. Anklage, Fehlanzeige. Sie befragen mich zu Dingen, die ich weiß und zu Dingen, von denen ich noch nie gehört habe. Bin ich ein üblicher Verdächtiger? Wahrscheinlich, zumindest in Ihren Augen. Sie kommen immer nachts, während ich schlafe. Ihre weißen Uniformen sehen aus, als wären Sie gerade bei einer Parade gewesen. Deutlich over the top, Aber es ist ein Traum und möglicherweise macht man sich in Träumen die Uniform niemals schmutzig. Man könnte darüber schmunzeln, wenn man davon nicht selbst betroffen wäre. Ich bin abends immer so müde, dass ich sofort wegnicken müsste. Auf der anderen Seite habe ich eine Heidenangst, dass sie dann wieder das Gleiche abspielen wird. Das ist doch nur ein Traum, werden Sie jetzt vielleicht sagen. Lass sie machen. Morgen ist ein neuer Tag. Aber es fühlt sich jedes Mal so verdammt real an. Jede Nacht, seit Wochen, wahrscheinlich Monaten. Ich habe es aufgegeben, Striche zu machen. Ich liege also im Bett und versuche, das Unvermeidbare hinauszuzögern. Irgendwann fallen mir die Augen zu und sie sind da. Und dann die ganze verdammte Prozedur. Abführen, Handschellen, in den Wagen, zum Department. Das dunkelbraune Gebäude steht direkt an einer Straßenecke und eben dort befindet sich ein Straßenschild. Und das liegt immer im Nebel. Jedes Mal. So oft ich hier war, so oft ich aufblicke, jedes Mal kann ich nur das Boulevard erkennen. Und dann wird das, was darauf folgen müsste, unscharf. Manchmal schaue ich bewusst zur Seite und versuche aus dem Augenwinkel die Schrift auf dem restlichen Schild zu erspähen. Es misslingt. Ab ins Department. 24 Stufen bis zur Empore, dann nach links, manchmal gleich ins Vernehmungszimmer. Großer Spiegel, you know. Oder an einen der Schreibtische der vier. Das Interieur versprüht den Charme der 70er. Grün, Orange und Braun wechseln sich in fragwürdigen Kombinationen ab. Das Linoleum am Boden ist olivgrün, die Lampen haben orangene Schirme und erinnern eher an Bänkerlampen. Die Schränke und Tische sind braun. Gäbe es eine Farbpolizei? Dagegen wirken die weißen Uniformen der Traumpolizei beinahe normal. Schreibtischlampe an, den Lichtkegel mitten in mein Gesicht. Natürlich, sie lassen kein Klischee aus. Gestehe deine Untat, Frevler, fordert Sanderson. Er ist mir von den Vieren noch der Liebste. Sanderson hat rotes, kurzes Haar und eine Narbe knapp neben der Nasenwurzel. Zuweilen offenbart er eine humoristische Ader. Der Frevler ist allerdings neu. Aber nach all den Träumen und Déjà-vus, die ich bereits hatte, wundert mich nichts mehr. Der Frevler, also ich, ist sich keinerlei Schuld bewusst und so drehen wir unsere üblichen Runden. Kennst du Richie Stadler? Fragt er. Ich versuche, möglichst neutral zu schauen. Nein, Officer, eine Person dieses Namens ist mir nicht bekannt. Es heißt Detective, nicht Officer, bellt mir Sanderson entgegen. Die Nummer mit dem Officer ist der einzige Spaß, den ich mir gönne. Ich sehe mich im Department um. Offenbar ergeht es noch ein paar anderen armen Tröpfen genauso wie mir. Eigenartigerweise wird es weiter hinten wieder unscharf. Wie draußen beim Boulevardschild. Verschwommen, beinahe neblig. Hey, Augen auf mich, fordert Sanderson. Wir sind noch lange nicht fertig. Noch lange nicht. Ich spiele die Spielchen mit. Was soll ich auch anderes tun? Fehlt nur noch, dass Sie mir am Ende unseres Gesprächs Ihre Karte mit dem Hinweis geben, Sie zu kontaktieren, wenn mir noch etwas einfiele, was unnötig wäre. Schließlich schleppen Sie mich sowieso in der nächsten Nacht wieder hierher. Sanderson nimmt mir gegenüber am Tisch Platz und will sein Verhör beginnen. Doch er wird seltsam durchsichtig, als würde er in Rauch aufgehen. Jungs, ruft er mit erstickender Stimme in das Department. Sofort sind Nielsen, Peterson und Johnson zur Stelle, doch sie können nicht verhindern, was passiert. Sanderson löst sich vor unseren Augen auf. Innerhalb weniger Sekunden ist er verschwunden. Die Essenz, flüstert Nielsen und fährt sich unbewusst mit der Hand über die Glatze. Er war der Älteste, sagt Johnson mit tiefer, brummiger Stimme. Sie stellen sich neben und hinter den Stuhl, berühren die Lehne mit der einen Hand und legen die andere Hand in Herzhöhe auf ihre Brust. So verharren sie für ungefähr 10 Sekunden. Es muss weitergehen, sagt schließlich Peterson und nimmt auf dem Stuhl Platz, auf dem eben noch Sanderson saß. Johnson und Nielsen nicken und gehen wieder auf die andere Seite des Büros, dorthin, wo der Nebel ist. Was ist mit ihm passiert, frage ich vorsichtig. Die Essenz konnte ihn nicht mehr beherbergen, verrät mir der Detective. Die Essenz, frage ich. Der Übergangsbehälter für das Bewusstsein. Ich habe nichts verstanden, aber nicke ihm zu. Das scheint der Startschuss zu sein. Also, wie war das mit Richie Stadler? Fragt nun Peterson. Ich befürchte, Sanderson hatte recht. Das wird eine lange Nacht. Am nächsten Morgen erwache ich wie gerädert. Eine heiße Dusche und ein Pott schwarzer Kaffee können nur unwesentlich ausgleichen, was die Nächte mit mir anrichten. Ich kann mich an vieles erinnern, aber niemals an alles. Die Essenz hält in mir nach, Sandersons Ableben, wenn es denn ein solches war, aber es verblasst schnell. Es ist nur ein Traum, sage ich mir. Nur ein Traum. Ich wende mich dem Tag zu. Ich habe einen Job, Vollzeit. Für mich nach solchen Nächten quasi eine zweite Schicht. Und nein, ich bin nicht bei der Polizei, nicht bei der Mafia, habe keinen Beruf, der meine Träume in irgendeiner Form rechtfertigen würde. Ich habe eine ganz normale Arbeit. Ich warte eine virtuelle Rohrpostanlage. Hey, ich habe nicht gesagt, dass das der Hammer ist, aber es zahlt die Miete. Das ist heutzutage schwer genug. Zwei Zimmer, Küche, Bad, ein Mikrobalkon und die Feuerleiter, falls man mal flüchten muss. Das hilft wenig gegen die nächtlichen Überfälle, aber es beruhigt im richtigen Leben. Das Radio schalte ich automatisch ein. Monotone, immer gleiche Musik, die mir eigentlich beim Aufwachen helfen sollte, aber ihren Zweck klar verfehlt. Unterbrochen werden die Songs von marktschreierischen Stimmen, die die Nachrichten verkaufen, als gäbe es nichts Wichtigeres. Das Wetter außerhalb der Kuppel ist wieder ein bisschen schlechter geworden. Die Ressourcen der Stadt sind dank Handelsüberschuss auf einem guten Level. Der Vizepräsident der östlichen Hemisphäre kommt zu Besuch und will mit unserem Präsidenten über den Abbau der nuklearen Potenziale reden. Außerdem gibt es das Halbfinale im Yazoo, das am Abend hemisphärenweit zum Bonuspreis übertragen wird und einige Angebote vom Versandriesen, wenn man per Drohnenabnahmen stellt. So üblich, so verrückt. Das Frühstück hole ich mir im Diner gegenüber. Annie steht wie jeden Morgen hinter dem Tresen und hat einen Bagel mit Pseudoschinken und Weckkäse bereits für mich eingepackt. Sie ist ein Schatz und sie weiß es. Langsam hebt sich meine Stimmung. Durch die Straßen zu schlendern, die regulierten Sonnenstrahlen auf dem Gesicht zu spüren, der künstliche Sprühregen unter der Stadtkuppel, das alles bringt meinen Motor wieder zum Laufen. Der Bagel ist verspeist, ehe ich das Büro erreiche, 6 Stunden am Schreibtisch. Zum Feierabend stehlen sich die Gedanken an die bevorstehende Nacht in mein Bewusstsein. Vielleicht, so überlege ich, sollte ich mir ein Buch über Albträume besorgen. Gut möglich, dass ich darin ein paar Tipps finde, wie man damit umgehen kann. Möglicherweise sollte ich mich anders ernähren, öfter die Wohnung lüften, das Bett anders im Zimmer platzieren. Ich kenne eine kleine Buchhandlung in der Nähe. Buchläden werden weniger besucht, seit man alles streamen kann, was man früher lesen musste. Insofern bin ich nicht wirklich überrascht, den Laden komplett ohne Kundschaft vorzufinden. Komm gleich, flötet eine helle Stimme aus dem hintersten Winkel des Geschäfts herüber. Ich versuche mich zu orientieren. Links steht zeitgenössische Literatur, rechts finde ich historische Romane. Weiter hinten weist ein Schild den Weg zu Ratgebern und Lebenshilfebüchern. Ich wandere also in diese Richtung, als ein schlagsiger Mitzwanziger mir entgegenkommt. Kann ich helfen? Fragt der junge Mann, auf dessen Schild am Revers Richard Stedler steht. Er scheint meinen Blick bemerkt zu haben. Aber alle nennen mich Richie, kommentiert er, ohne dass ich gefragt habe. Ich stehe wie vom Donner gerührt. Sie erinnern sich? Die Befragung letzte Nacht? Richie Stedler. Das nenne ich mal ein fettes Déjà-vu. Ich träume es, bevor ich es erlebe. Ich suche ein Buch über Träume, speziell Albträume, sage ich. Kaum, dass ich mich gefangen habe. Oh, sagt Richie. Da habe ich was da. Allerdings mir ein Sammelwerk, quasi der Klassiker in Sachen Traumforschung. Schlafwandeln und Déjà-vus. Ich nicke und trotte ihm artig hinterher. Müsste hier irgendwo... Ah ja, da haben wir es. Er greift nach einem ungefähr 6 cm dicken Prachteinband. Weinrot, golden gerendert, mit ebenfalls goldener Schrift. Schlaf, aber holistisch, heißt das Buch und wurde offenbar von Alex McCluskey verfasst. Ist das letzte Exemplar, betont Richie wohl, um den Preis heraufzuschrauben. Dabei lässt er den Wälzer in meine Hände gleiten. Ich schlage es auf und sehe mir das Inhaltsverzeichnis an. Schlaf, Träume, Deutung, Traumfänger, Déjà-vus, Zeitreisen. Zeitreisen? Ich bin versucht, sofort an dieses zu diesem Kapitel zu springen. Doch Richard Stedler nimmt mir die Entscheidung ab. Ich sehe schon, das Buch hat auf Sie gewartet, sagt er. Und entwendet es mit jahrelang geübtem Griff. Ich nicke und folge ihm zur Kasse. Möchten Sie eine Tüte? Feinste Reisfaser. Kostet nur einen Credit mehr. Wir hatten noch gar nicht über 45, mit Tüte 46. Ich wähle mit meinem Implant als Zeichen des Einverständnisses. Also 46. Machen Sie 50 draus für die kompetente Beratung. Richie nickt, bonkt 50 ein. Ich halte mein Implant an die Zahlbox und das Buch wandert in einer Reißfasertüte in meine Hände. Vielen Dank für Ihren Kauf und viel Freude mit dem Buch, flötet er zum Abschied und ich bin schon wieder aus dem Laden. Zeitreisen? Ich eile nach Hause, lege hastig alles ab und öffne das Buch. Ich blättere sofort zu dem Kapitel Zeitreisen und finde darin den ersten Satz. Wenn Sie direkt hierher geblättert haben, ohne die vorangestellten Kapitel gelesen zu haben, werden Sie diesen Inhalt nicht verstehen. Ich blättere zurück zum Anfang. Möglicherweise kann ich in meinen Träumen hell sehen. Und ich habe das schon 100 Mal getan, kann mich aber nur selten an den nächsten Tag daran erinnern. Wäre das eine Art Zeitreise? Sind Déjà-vus eine Form davon? Warum ist das Buch nur so dick? Ich beginne mit dem Kapitel 1. Schlaf. Wozu ist er da? Was passiert im Körper? Wie reagiert das Gedächtnis und vieles mehr? Eigentlich wollte ich das Kapitel überfliegen, doch Mr. McCluskey hat das alles spannend geschrieben und so bleibe ich dabei. Lese mich ein, bin nach wenigen Minuten gefangen. Eigenartigerweise macht das Lesen über Schlaf aber unheimlich müde und so kommt, was kommen muss. Kennen Sie diese Person? Fragt mich heute Johnson mit seinem unverkennbaren Bass. Er zeigt mir zwei Bilder einer Frau mittleren Alters. Attraktiv, ungeschminkt, offensichtlich stolz, obwohl sie ein Schild vor sich halten muss, vor der bekannten Wand mit den Größenkennzeichnungen. Sieht aus, als hätten Sie sie bereits, entgegne ich. Heute ein Witzbold, was? Sie müssen sich erinnern. Kennen Sie diese Frau? Glauben Sie mir, ich würde mich an sie erinnern. Das ist Alexandra McCluskey. Sagt Ihnen der Name denn gar nichts? Alex gleich Alexandra. Sie ist die Autorin meines Buches. Was für eine Fangfrage. Weiß der Detective von dem Buch? Weiß ja, dass es mir gehört? Wenn ich mich in meinen Träumen an mein Wachleben erinnern kann, kann das DPD auch auf meine Erinnerungen zurückgreifen? Sagt Ihnen der Name denn gar nichts? Halt es wie ein Echo in mir. Detective Johnson schaut mich fragend an. Nein, wie gesagt, an dieses Gesicht würde ich mich garantiert erinnern. Damit habe ich zumindest nicht gelogen. Weiß der Fuchs, wie gut die Detectives im Aufspüren von Lügen sind. Sicher ist sicher. Ehrlich? Wir hatten uns mehr von Ihnen erwartet. Etwas mehr Kooperation. Das sind ungewohnt moderate Töne. Also Detective, wenn ich könnte, würde ich. Johnson stürzt das Gesicht in seine Hände. Eine Geste der Verzweiflung? Na gut. Andere Frage. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? David hatte mich komplett überrascht. Rot? Wieso? War nur ein Test. Ich wollte eine Antwort, bei der Sie nicht lügen. Auf diese Weise kann ich Ihre nächsten Antworten besser bewerten. Ich würde Sie nie anlügen, Detective. Er mustert mich, lehnt sich zurück. Netter Versuch, erwidert er, und ich fühle mich tatsächlich ertappt. Sie wissen, warum Sie hier sind? Fragt Peterson von der Seite. Ehrlich gesagt, nein, antworte ich hastig, weil ich nächtelang auf genau diese Fragen gewartet habe. Weil wir sie brauchen. Sie müssen unsere Augen und Ohren sein. Das könnte ich bemerken, dass Sie nicht sehen, Detectives, frage ich frech. Tagsüber sind wir quasi blind, gibt Johnson zu, und damit auch indirekt, dass Sie nichts von meinem Buch wissen. Kennen Sie diesen Mann? Fragt Nielsen, der sich zu unserer lauschigen Runde hinzugesellt hat. Dabei legt er ein Bild vor mir auf den Tisch. Das Foto ist alt und schäbig und ich kann mit Mühe einen Mann mit Pistole erkennen. Haben Sie kein besseres Bild, frage ich. Johnson schmunzelt. Es ist Ihr Traum. Sie entscheiden, was möglich ist. Im ersten Moment verstehe ich nicht, was er meint, aber dann habe ich eine Idee. Sie meinen also, ich stelle mir ein deutlich moderateres Department vor, mit Hologrammpads und den Schreibtischen, die ihrerseits ohne Füße über den Boden schweben. Und die Detective bekommen dunkelblaue Uniform. Das mit dem Update wurde auch mal Zeit, gibt Peterson zu. Ihr hättet früher was sagen können. Zurück zum Bild, Hologramm, wird Nielsen wieder dienstlich. Kennen Sie den Mann? Das Hologramm ist nun deutlicher. Ein Mann mit einer Pistole im Anschlag. Er trägt ein Vollbart und hat einen markanten Leberfleck unter dem linken Auge. Glauben Sie mir, Detectives, diesen Mann würde ich wiedererkennen. Das hoffen wir, sagt Johnson. Zu dem üblichen Hangover gesellt sich das Gefühl, irgendetwas Wichtiges vergessen zu haben. Die Nacht ist gelöscht. Das Lesezeichen steckt ungefähr beim ersten Viertel im Buch. Lediglich Alex McCluskey rumort noch durch meine Gehirnwindung. Bücher von außerhalb der Kuppel sind verboten, insofern muss sie in dieser Stadt wohnen. Ich muss herausfinden, wo genau das ist und will dringend Kontakt zu ihr aufnehmen. Das Buch wird zur Nebensache, wenn ich die Autorin selbst befragen kann. Auf dem kürzesten Weg zum Ziel, theoretisch. Vielleicht kann ich mit Ihrer Hilfe diesen Zustand beenden. Diese verdammten Detectives bringen mein ganzes Leben durcheinander. Die Recherche im Payweb ergibt nichts. Ist der Name ein Pseudonym? Radio an. platte Musik zu unfassbar belanglosen Neuigkeiten. Der Versandgigant hat seine Aktion von gestern verlängert. Der Vizepräsident der östlichen Hemisphäre wird unsere Kuppel morgen einen Besuch abstatten und der Ressourcenausgleich verlangt freiwillige Arbeit am kommenden Wochenende. Die Meldepunkte sind mir bekannt, insofern kann ich das Radio wieder ausschalten. Annie ist nur ein kurzer Lichtblick, genau wie der Bagel, den ich wie jeden Tag bei ihr kaufe. Frustriert trotte ich zur Arbeit. Ich bin mir sicher, dass ich den Tag irgendwie überstehen werde. Mein derzeitiges Leben findet nachts statt. Am Abend bin ich kein Deutschlauer. Die halbe Zeit habe ich herumtelefoniert. Den Verlag, sogar die Agentin habe ich angerufen. Doch alle berufen sich auf das Recht der Nicht-Herausgabe persönlichkeitsrelevanter Daten. Es ist zum Verrücktwerden. In Ermangelung einer besseren Idee greife ich wieder zum Buch. Ich öffne es beim Lesezeichen Seite 182. Traumdeutung. Interessante Ansichten, routiniert geschrieben, aber verständlicherweise kein Abschnitt über das Dream Police Department. Ich fasse es nicht. Seite 196, Kapitel 7. Die Traumpolizei und wie man mit ihr umgehen sollte. Ich schüttle instinktiv den Kopf, kann es nicht glauben. Das ist plötzlich zu viel in mir, so viel in mir. Unglaube, Erleichterung, Hoffnung. Offenbar bin ich nicht der Einzige, der von diesem Mist betroffen ist. Alexander McCluskey hat es beschrieben. Hat sie dieselben Erfahrungen gemacht? Hat sie Träumende befragt? All das steht leider nicht in diesem Kapitel, aber etwas über die Essenz. Mir fällt sofort wieder Sanderson ein. Ich lese, was die Essenz ist und staune, dass McCluskey so viel darüber weiß. Ich muss McCluskey treffen. Guten Abend, Detectives. Schön, Sie wiederzusehen. Mein heutiger bester Buddy Nielsen grummelt vor sich hin. Sie bringen mich natürlich zum Department. Und ob Sie es glauben oder nicht, heute kann ich fast den nächsten Buchstaben auf dem Straßenschild erkennen. Boulevard oder Boulevard A oder ich weiß es nicht. Aber ehrlich gesagt ist das das geringste meiner Probleme. Wir steigen die Stufen empor und ich werde auf den Delinquentenstuhl an einem der Arbeitstische der Detectives platziert. Wir werden uns gleich mit Ihnen beschäftigen. Keine Frechheiten, sagt Nielsen und lässt mich vorerst allein. Ich würde mir niemals. Andererseits ist es so, dass überhaupt niemand mehr auf mich zu achten scheint. Es herrscht Betriebsamkeit im Department. Das ist keine Neuigkeit. Bis hinüber zum nebligen Teil des Großbüros sind alle mit irgendetwas beschäftigt. Überraschend ist in diesem Moment lediglich, dass ich wieder gehen könnte, ohne daran gehindert zu werden. Ich stehe auf, gehe langsam auf den Ausgang zu und sehe den PC. Erst jetzt fällt mir ein, dass ich zurück ins alte Traummuster gefallen bin. Grün, Orange und Braun dominieren. Doch in diesem Moment soll mir das egal sein. Tatsächlich ist es sogar besser. Der PC ist ein echt heruntergekommenes Exemplar, aber der Bildschirm verheißt, dass er nicht gesperrt wurde und ich schaue mich abermals um. Niemand sieht in meine Richtung. Das ist ein Funke, eine Idee. Ich hege wenig Hoffnung, dass sie funktioniert, aber nicht geschossen ist bekanntlich auch daneben. Ich ziehe mir leise den Schreibtischstuhl heran und gehe, so gut ich es vermag, hinter dem Monitor in Deckung. Auf dem Desktop finde ich drei Icons. Eines ist mit der Database bezeichnet. Ich klicke darauf. Ein Fenster öffnet sich und offenbart eine Suchzeile. Ich tippe Alexandra McCluskey ein und drücke Enter. Keine Sekunde später erscheint ein Bild, das mir in der gestrigen Nacht gezeigt wurde. Dazu Wohnort, Straße, Hausnummer und Telefonnummer. Sie wohnt in dieser Stadt. Ihre Wohnung liegt auf dem Weg zu meiner Arbeitsstätte. Perfekt. Und dann finde ich unter Kommentare einen Eintrag, der meine Hoffnung zunichte macht. Sie ist Koma-Patientin im hiesigen Krankenhaus. Ich schließe die Database und stehle mich zurück auf den Delinquentenstuhl. Nielsen schaut nicht, Peterson kann ich nicht finden und Johnson war im Nebel verschwunden. Ich sitze einsam und verlassen im DPD und denke an McCluskey. All das war vergebens. Als ich erwache, ist mein Kopf für einen langen Moment Achterbahn. Da kommt die Erinnerung an McCluskey zurück, an die letzte Nacht und den Hinweis, dass sie im Koma liegt. Ich schüttle den Kopf, das darf nicht wahr sein. Ich will das nicht akzeptieren. Bis vor wenigen Tagen respektive Nächten habe ich die Besuche der Detectives hingenommen, mich mit der Situation abgefunden. Doch McCluskeys Buch hatte meinen Willen, dem zu entfliehen, neu befeuert. Ich weigere mich zu glauben, dass dies ewig so weitergehen soll. Allerdings, das Krankenhaus wird Besucher sicherlich nicht bereits um 7 Uhr dulden. Wahrscheinlich wird es sowieso schwer werden, als Nichtverwandter an ihr Bett zu gelangen. Doch mein Entschluss steht fest. Ich werde heute nicht in die Firma gehen. Ich werde freinehmen und zum Krankenhaus fahren. Ich will mit eigenen Augen sehen, wie es Alexandra McCluskey geht. Ich wasche mich, ziehe mich an, frühstücke und verlasse meine Wohnung. Ein Bus bringt mich fast bis zum Krankenhaus, in dem McCluskey liegen soll. Er hält in einer Nebenstraße, es regnet ein wenig. Die Straßen sind mit Menschen gefüllt, die alle den gleichen Weg wie ich zu nehmen scheinen. Ich erinnere mich, dass der Vizepräsident der östlichen Hemisphäre heute unsere Stadt besuchen soll. Unser Präsident wird da sein. Es geht um nukleare Waffen, es geht um Frieden, es geht um Geschäfte. Ich biege wie unzählige andere vor mir um die Ecke und befinde mich inmitten einer Menschenmenge. Passanten schwenken Fähnchen. Die Straße selbst ist beidseitig mit Flexzäunen eingegrenzt. Polizei, echte Polizei, patrouilliert innerhalb der Absperrung. Offenbar führt der Weg der Politiker genau hier hindurch. Um zum Krankenhaus zu gelangen, müsste ich die Hauptstraße überqueren. Ich sehe nach links, blicke nach rechts. Wo ist ein Übergang, wo ist eine Brücke, ein Tunnel, irgendwas, das mich die Straßenseiten wechseln lässt, ohne über Zäune klettern zu müssen? Ziemlich weit rechts ist das Schild einer U-Loop-Haltestelle, also wende ich mich dorthin und kämpfe mich langsam vorwärts. Damit laufe ich eindeutig gegen den Strom derer, die ihre Fähnchen möglichst lange auf Augenhöhe der Präsidenten schwenken wollen. Der Tross der Fahrzeuge nähert sich, Hymnen werden gespielt, es könnte ein Fest sein. Ich gehe weiter, bis als wahrscheinlich einziger nicht an dem interessiert, was auf der Straße passiert, und blicke eher zufällig in einen Hauseingang. Neben mir erreicht der Jubel einen Kulminationspunkt, als aus dem Hauseingang ein Mann mit vorgehaltener Waffe auf mich zukommt. Vollbart, Leberfleck unter dem linken Auge. Dieses Gesicht würde ich immer wieder erkennen. Nur bewirkt der Revolver, dass ich mich nicht rühren kann. Wie von Medusas Blick getroffen, bin ich unfähig, mich zu ducken, fortzulaufen, mich zur Seite zu werfen. Der Mann schießt an mir vorbei, feuert auf den Präsidenten oder wen auch immer er treffen will, zielt erneut und trifft schließlich mich. Oben und unten verlieren an Bedeutung, in meinem Kopf ist für einen langen Moment Achterbahn und dann sehe ich den Himmel, bevor die Lichter ausgehen. Schwarz, aus, vorbei. Er hat genau den Weg beschritten, auf den wir ihn geleitet haben, höre ich eine Stimme neben mir. In mir regt sich Widerstand. Wer soll sich mich geleitet haben? Ich habe euch gleich gesagt, er ist der Richtige, sagte Johnson, dessen brummige Stimme ich unter Tausenden heraushören würde. Ich öffne die Augen. Ich bin nicht zu Hause. Ah, da ist er ja wieder. Ich will ja nicht dienstlich werden, aber du musst mit uns aufs Department kommen, ergänzt Peterson. Ich sehe mich um. Das ist ein Krankenhaus. Wieso bin ich hier, stammle ich. Na, wenn das nicht offensichtlich ist, sagt Nielsen und hilft mir aus dem Bett hoch. Faszinierend, fügt Peterson hinzu. Wie kann er vom Krankenhaus träumen, ohne dort bewusst angekommen zu sein? Der Mann, erinnere ich mich laut. Genau, der Attentäter, auf den wir dich vorbereitet haben. Er hat auf mich geschossen, sage ich, und taste unbewusst meinen Körper ab. Johnson brummt etwas. Ich blicke ihm in die Augen und er nickt nach oben. Mein Blick zeigt wohl, dass ich seinen Wink nicht verstehe. Höher, Mann, sagt er mit mitleidigem Ausdruck. Wie höher? Oh, nun lass mich nicht dumm sterben, sagt Nielsen. Er hat dir in den Kopf geschossen. Ich taste höher, aber da ist nichts. Es ist dein Traum, sagt Peterson. Sie ziehen mich vor einen Spiegel und ich sehe einen Verband, den ich nun auch fühlen kann. Es ist nur ein Traum, ergänzt Johnson. Also, er hat dich getroffen und du liegst im Koma. Aber die gute Nachricht ist, du hast den Dritten Weltkrieg verhindert. Er sagt das für mein Empfinden eine Spur zu feierlich. Koma, frage ich deshalb nach. Kein Weltkrieg? Wer wiederholt er mit deutlicher Betonung? Ja, aber ich liege im Koma, schreie ich jedes dieser Wörter lauter heraus. Pass auf, sagt Nielsen und fasst mich bei der Schulter. Du hast Pech. Es ist beschissen, aber es war notwendig. Wir mussten dich dahin schicken. Peterson zuckt mit den Schultern. Johnson senkt den Blick. Ich versuche mich zu beruhigen, muss erstmal aus dem Krankenhauskittel raus und träume mich in Jeans und T-Shirt. Ich will ja weg, fordere ich. Okay, sagt Nielsen. Aufs Department? Ich nicke ihm zu. Wohin sollten wir auch sonst? Das DPD ist immer nur eine Seitenstraße entfernt. Im Traum gibt es zum Glück meist kurze Wege. Ich meine den Blick auf das Boulevardschild, gehe voran, öffne die Tür und steige eilig die Stufen zur Empore hinauf. Dann nach links und zu den Schreibtischen. Und jetzt das Ganze nochmal zum Mitschreiben, sage ich, und bitte die drei Detectives ebenfalls Platz zu nehmen. Warum ich, frage ich. Du bist der Einzige, der ausbrechen wollte, der sich gewehrt hat, antwortet Nielsen. Ich habe mich gewehrt. Das Buch. Du hast versucht, etwas gegen uns zu unternehmen. Hat nicht wirklich funktioniert, gebe ich zu. Doch, beharrt Johnson, hat es. Du hast das Buch gekauft, es gelesen, wolltest Alexandra McCluskey treffen. All das war gut und richtig. Mit unschönen Folgen, sage ich und zeige auf meinen immer noch verbundenen Kopf. Das kannst du übrigens wegträumen, sagt Peterson. Du bist hier ein Abbild deines realen Ichs, aber alles drumherum kannst du mit deinem Willen beeinflussen. Ich versuche es. Der Verband verschwindet, die Haare wirken ein wenig voller. Das hätte ich früher wissen sollen. Früher, wiederholt Nielsen lächelnd. Zeit, mein Freund, ist hier relativ. Aber ich verstehe es immer noch nicht. Was ist überhaupt geschehen? Johnson brummt. Das tut er manchmal, wenn er einen Monolog starten will. Wir, die Detectives, existieren nur aus einem Grund. Wir beeinflussen, bei denen, die es zulassen, die großen und kleinen Geschicke in der realen Welt. Ich entgegne nichts, lehne mich demonstrativ zurück und deute mit einer Geste an, dass er fortfahren soll. Du erinnerst dich doch an Richie Stadler. Ich nicke. Du nimmst es als Déjà-vu wahr. Etwas, was du vermeintlich schon gesehen, gehört, erlebt hast, passiert dir auch im realen Leben. Du wunderst dich einen kurzen Moment und machst weiter, was du nach eigenem Ermessen zu tun glaubst. Aber das Ziel war, deinen Leidensdruck zu erhöhen, dich spüren zu lassen, dass du mit dem Buch ein Werkzeug besitzt, um dem zu entfliehen. Ich sehe ihn skeptisch an und weise auf das uns umgebende Department. Johnson nickt, doch dann fährt er mit einer sehr tiefen und ruhigen Stimme fort. Du bist hier, weil du dich dank unserer Anleitung dazu entschlossen hast, zum Krankenhaus zu fahren. Ich hebe die Hand und unterbreche ihn. Wo ich aber nicht McCluskey traf, sondern den Attentäter. Und ich habe mir eine Kugel eingefangen. Nielsen wippt den Kopf hin und her, als sei er unsicher, wie er beginnen soll. Wir sehen Zukünfte, mögliche Zukünfte, und wir mussten die Entscheidung treffen. Zu Ungunsten meiner Gesundheit, werfe ich ein. Diese Zukünfte, die allermeisten zeigen ein Gelingen des Attentats, das den Vizepräsidenten der östlichen Hemisphäre tötete. Nur 10 Minuten später wäre ein atomarer Vergeltungsschlag erfolgt. Also habt ihr mich als Kugelfang benutzt. Es gibt Zukünfte, in denen du nicht verletzt wurdest und das Attentat dennoch scheiterte, sagte Peterson mit betroffener Miene. Tja, aber keine dieser Zukünfte ist zur Gegenwart geworden, entgegne ich bissig. Leider nicht, gibt Johnson zu. Und das Koma? Ist das künstlich? Besteht Hoffnung, dass ich wieder aufwache? Den 3 Detectives ist unwohl vor der Antwort. Das kann ich erkennen. Also keine Chance? Sie schütteln die Köpfe. Für einen Moment ist mir, als würde ich wegsacken, umfallen, ohnmächtig werden. Nielsen hält mich fest. Langsam finde ich zurück, wickelt zu Johnson. Und nun? Bin ich für alle Zeit hier gefangen? Ich stehe auf und drehe mich im Kreis. Überall um mich herum ist der die Büroräume eingrenzende Nebel. Die Detectives stellen sich zu mir. Es gäbe da eine Möglichkeit, sagt Nielsen. Peterson grient dazu wie ein Honigkuchenpferd. Lust, Detective zu werden? Fragt mich Johnson und schlägt mir kameradschaftlich auf die Schulter. Schon vergessen, meine Tage sind gezählt, entgegne ich mit einem Hauch Sarkasmus. Hey, du bist ein Staatsheld. Du magst im Koma liegen, aber sie werden die Maschinen, die dich am Leben halten, nicht abschalten. Sie töten nicht den Mann, der die Welt vor der Auslöschung bewahrt hat. Aber irgendwann wird jemand den Stecker ziehen. Dann bleibt immer noch die Essenz, sagt Nielsen, der sich zu uns gesellt hat. Ich muss an Sanderson denken. Du hättest eine Menge Zeit mit uns, ergänzt Peterson lachend. Und mit mir, sagt eine weibliche Stimme hinter mir. Ich drehe mich um und erkenne Alexandra McCluskey. Oha, die Chefin selbst, raunt Johnson mir mit verschwörerer Miene zu. McCluskey kommt zu mir, dreht mich zum Ausgang und legt ihren Arm um meine Schulter. Lass uns ein paar Meter gehen, sagt sie und schiebt mich dezent vorwärts. Wir verlassen das Büro, steigen die Stufen von der Empore hinunter und gehen auf die Straße hinaus. Mit jedem Schritt auf das Straßenschild zu, lichtet sich der Nebel ein wenig mehr. Wie kann das sein? Frage ich leise. Wenn Träume sich vereinen, flüstert Alexandra und deutet hinauf. Endlich sehe ich, was auf dem Schild steht. Boulevard of Hope.
Ja, vielen Dank, sehr nice. Jetzt ist mir übrigens endlich auch aufgefallen, guten Morgen, liebe Yvonne, dass die 4 Namen wahrscheinlich die Band sind, ne?
Nee, also nicht ganz. Also tatsächlich heißen die ein bisschen anders. Also Ich wollte das dann auf dieses Sen, auf den Sohn sozusagen zusammen streichen sozusagen. Also der eine heißt Peterson, der andere heißt Nielsen, das stimmt schon. Aber Johnson und Sanderson habe ich quasi dazu erfunden. Die heißen dann, der Sänger heißt Robin Sander und der Drummer hieß Bunny Carlos.
Ah, okay, also so ähnlich.
Ja, ich wollte es ja nicht zu offensichtlich machen.
Und das Lied, das du genommen hast, war Dream Police. Vielleicht sollten wir für die Leute, die die Anthologie nicht kennen, nochmal die Aufgabenstellung rekapitulieren. Das haben wir nämlich, glaube ich, noch nicht.
Also ich habe das so erfahren nach dem Motto, such dir ein Lied, das quasi deine Liebe zum Rock entfesselt hat. Also so ungefähr kann man das zusammenfassen. Ich hatte tatsächlich, und das steht auch Vorwort sozusagen zu der Geschichte, wenn ich mich recht erinnere, ich hatte mal so einen einschneidenden Moment, dass ich mir früher Schallplatten gekauft habe, einfach nur, um sie zu besitzen. Ich bin ja im Osten der Republik aufgewachsen und da war das mit Westschallplatten zu dem Zeitpunkt noch nicht so doll. Also musste man dann über, ja, Leute, die man kannte, versuchen, irgendwie an Schallplatten zu kommen. Und ich hatte dann eines schönen Tages mal so die Möglichkeit, einen Schwung zu erstehen und hatte dann all mein Geld zusammengerafft und habe mehrere Platten gekauft. Und weil ich so viel an dem Tag gekauft habe, hat der Verkäufer gesagt, ach hier, die kannst du noch dazu haben. Und letzten Endes war das Dream Police von Cheap Trick. Und das war die beste von all den Platten, die ich da den Tag erworben hatte, ohne es natürlich zu wissen. Und die hat sich dann tatsächlich in mein Gedächtnis so eingebrannt, dass ich dann die auch immer wieder mit schöner Regelmäßigkeit wieder vorkrame und sie anhöre. Und dass ich mir natürlich dann auch alles andere von Cheap Trick gekauft habe, natürlich.
Hast du die Platte noch?
Ja, ich habe die Platte, ich habe die CD, ich habe ein T-Shirt.
Geil.
Echter Fanboy.
Es ist jetzt sowas von Rockplanet, das E-Book gibt's schon, daher habe ich es auch schon gekauft und irgendwoher musste ich ja die Geschichte von Frank auch kennen. Ich habe auch schon 5 Geschichten gelesen und das Print ist aber noch nicht da, das kommt aber Ende Juni müsste das verfügbar sein. Ist quasi noch frisch in der Druckerei.
Tja, möge es viele Leser und Leserinnen finden.
Ja, genau. Und ich habe schon, wie gesagt, reingelesen und hatte dann Lust, dich in den Podcast einzuladen. Und was ich sehr charmant finde insgesamt an der Anthologie, ich habe halt das Gefühl, da sind dann lauter Rockfans, die mir erzählen in den Vorworten, die sind immer so 2 Seiten, wie sie überhaupt an Rock gekommen sind. Und dann habe ich das Gefühl, ich lerne die AutorInnen so ein bisschen kennen. Und dann gibt's auch noch die Vita, bevor die Geschichte anfängt. Und dann kommt halt die Geschichte. Und ich habe das Gefühl, alle haben Spaß. Also klar sind nicht alle Geschichten. Also ich meine, bei dir gibt's ja auch ernste Sachen, die passieren. Aber es hat halt diesen leichten Ton und den Humor. Und das ist auch bei anderen Geschichten ja auch so, dass es teilweise ernste Sachen sind. Aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, wir sind alle da irgendwie, um so ein bisschen unsere Leidenschaft zu teilen auf eine angenehme Art und Weise. Und das gefällt mir sehr gut. Also es ist eine sehr schöne Idee von Marianne.
Das stimmt, ja. Fand ich auch. Darum wollte ich auch unbedingt dazugehören.
Ja, genau. Mich hat sie irgendwann gefragt und ich war so ein bisschen ratlos. Dann hatte ich eine Idee und dann habe ich angefangen zu schreiben und dann bin ich, wie mir das öfter passiert, so ein bisschen versackt. Und hatte dann das Gefühl, dass ich dem Thema nicht gewachsen bin. War ich auch nicht. Bin ich auch immer noch nicht. Ist nicht immer noch unvollendet rum. Dann habe ich aber eine andere Idee gehabt und das hat dann geklappt.
Aha. Genau. Ja, ich habe deine Geschichte leider noch nicht gelesen. Ich warte immer noch aufs Print, aber das wird garantiert eine der ersten sein, die ich lesen werde.
Ja, wir lesen uns dann alle gegenseitig und hauen uns das dann um die Ohren oder klopfen uns auf die Schulter oder so ein bisschen was von beidem. Ja. Ist es ja meistens. Und ich habe jetzt auch beim Wiederlesen bzw. Wiederhören sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich mal richtig hervorheben will. Und zwar, weil ich lese ja nun wirklich viel Science-Fiction, auch wirklich viel Kurzprosa. Und was mich normalerweise immer nervt, sind diese dicken Passagen an Infodump. Pass mal auf, ich erkläre euch jetzt mal ganz genau, was das hier für eine Welt ist.
Genau.
Und mir ist jetzt hier gerade positiv aufgefallen, das ist so ein Weltenbau on the fly. Zum Beispiel erwähnst du irgendwann, naja, Bücher außerhalb der Stadtkuppel sind ja verboten und deswegen muss sie ja hier irgendwo wohnen. Und es wird nie erklärt, warum eigentlich Bücher außerhalb der Stadtkuppel verboten sind und so. Und das muss es auch gar nicht, weil das eine Kurzgeschichte ist. Es gehört da nicht rein. Und ich will das auch gar nicht wissen, das macht mich nur neugierig. Aber es ist okay, das muss nicht beantwortet werden. Oder was ich geil finde, dann ist er unter der Stadtkuppel und dann gibt's so einen künstlichen Sprühregen, den alle gut finden. Es wird auch gar nicht weiter erklärt, denn der ist einfach, man ist unter einer Kuppel und dann gibt's aber trotzdem Regen.
Ja, ich wollte quasi das doch ein bisschen illustrieren, weil einfach das darzustellen, es gibt eine Kuppel, ja, da gibt es, das gibt's so oft auch. Ist ja ein SF gerne benutzt. Und dann hatte ich natürlich die Hoffnung, mich dann irgendwie abzuheben, also ein bisschen Atmosphäre zu schaffen. Natürlich muss man auch an Sprühregen oder an Regen überhaupt unter so einer Kuppel denken, damit man so eine gewisse Atmosphäre hat.
Ja, richtig. Und auch so schön, wird auch überhaupt nicht erklärt, fand ich aber gleich geil. Er arbeitet in einer virtuellen Rohrpostanlage. Ich habe überhaupt gar keine Idee, was das sein mag, aber fand ich als Idee einfach, was machst du? Du gehst ja joggen, fallen dir dann so Sachen ein und denkst so, oh mein Gott, er könnte ja in einer virtuellen Rohrpostanlage arbeiten oder wie passiert sowas?
Ja, also ich hatte tatsächlich, ich habe schon mal in der Firma mich vorgestellt, die eine echte Rohrpostanlage noch hatten. Da waren die auch ganz stolz drauf und ich fand das auch irgendwie faszinierend. Und dachte mir aber, wenn wir schon in der Zukunft sind, dann machen wir da einfach eine virtuelle Rohrpostanlage draus. Unabhängig jetzt mal davon, wie das genau funktionieren würde, fand ich das natürlich auch irgendwie eine witzige Idee, um das auch so ein bisschen zu vervollständigen. Ne? Also die ganze Geschichte hat ja so einen leichten Vibe und das sollte das natürlich ein bisschen unterstreichen.
Ja, und es wird ja auch noch ziemlich gut eigentlich, wenn ich es jetzt das zweite Mal höre, da merke ich eben, einige Sachen sind ja noch viel besser vorbereitet worden, als ich sie in Erinnerung habe. Zum Beispiel ist er ja am Ende im Koma und ist dann dort, weil er ja auch gerade schläft und dann träumen kann ohne Ende. Und es wird ja auch erwähnt, dass Alexandra im Koma ist. Also hätte es mich ja eigentlich gar nicht so überraschen müssen, dass sie dann da auftaucht, weil sie schläft natürlich, während sie im Koma ist. Also ist ja irgendwie klar. Also, aber deswegen macht das nämlich auch Spaß. Und meine neueste, also ungefähr seit letztem Jahr Strategie, ist ja nicht mehr so viele Geschichten zu lesen, aber die Geschichten, die ich lese, dann dafür öfter zu lesen, wenn ich das Gefühl habe, dass es sich lohnt. Und das ist immer so schön beim zweiten Lesen, dann solche Dinge zu entdecken.
Da stimme ich dir zu, ja. Sowas mag ich dann auch.
Und was ich dann auch beim ersten Lesen schon total gefeiert habe, ich weiß nicht, kennst du den Film Inception?
Ja.
Genau, und eben, ich spreche gar nicht so oft über Träume mit anderen Menschen. Und beim Schauen des Films Inception habe ich dann gemerkt, offensichtlich geht es auch anderen Menschen so, dass ihnen die Zeit, in der sie träumen, viel länger vorkommt, als, ne, man hat 5 Minuten geschlafen und gefühlt irgendwie 6 Stunden lang geträumt, kann irgendwie gar nicht sein. Oder dass es einmal regnet ist bei Inception und irgendjemand schimpft so, wer musste hier Pipi oder so. Das fand ich auch witzig. Und hier bei dir gibt es ja ein paar Stellen, wo er dann so das Update erträumt oder sich eine Jeans anträumt oder so. Diese lichten Träume, die du beeinflussen kannst. Wobei das ja manchmal auch nicht so ganz klappt oder so. Und das ist halt auch irgendwo, wo ich dachte so, offensichtlich geht das mehr Leuten so. Wir scheinen doch alle in Träumen ähnlicher zu funktionieren, als ich dachte. Und das ist irgendwie nett, weil ich rede ja nicht so oft darüber. Und dann ist es ganz gut, mal über Träume zu lesen oder zu sehen und zu sehen, es geht anderen auch so.
Ich habe mal irgendwann über Träume gelesen, dass wenn wir die dann so halbwegs noch uns daran erinnern, dass das wirklich nur Sekunden sind, kurz vorm Aufwachen. Also in dem Moment müssen so die Synapsen zünden, auch durch äußere Einflüsse, also meinetwegen das Weckerklingeln oder der Hahn ist draußen am Krakeelen, dass man dann quasi das unbewusst umsetzt in irgendeine Story.
Ja, das habe ich auch schon gehabt, ganz oft. Ja, stimmt, das ist wirklich, wirklich lustig. Und was auch witzig ist, ist, ein Projekt, das ja ungefähr 1,5 Jahre her ist von Marianne, da hatte sie ja auch was über Träume. Da wäre die Geschichte jetzt auch gut aufgehoben gewesen. Wobei ich glaube, es ist besser hier, weil ich eben die Hoffnung habe, dass diese Anthologie ein bisschen mehr gelesen wird als die mit den Träumen. Weil die war, glaube ich, da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass wir die nur zu dritt gelesen haben. Ja. Ja, es war nicht so viel.
Jenseits der Traumgrenze, ne?
Ja, genau. Und da war halt auch nicht so viel. Marianne macht das ja meistens so, dass sie offen ist für alle Fantastik-Genres, was ich auch cool finde. Meine Story da drin ist auch nicht so wirklich Science-Fiction. Also darüber kann man sich ein bisschen streiten. Das ist mindestens ein Grenzgänger. Und deswegen, also es ist dann auch Fantasy erlaubt und Horror ist erlaubt und normale Fantastik und du kannst das alles wild mischen. So, Hauptsache es ist nicht stinknormale, nicht fantastische Literatur. Da ist man dann raus. Aber der Rest geht halt und das macht das Ganze dann auch sehr abwechslungsreich. Wenn man natürlich in einer SF-Jury sitzt, dann kann man sich immer am Kopf kratzen und sich fragen, was davon ist Science Fiction, was sollte ich dafür lesen, was nicht. Aber ich denke mal, Marianne ist da auch bereit, Auskunft zu geben.
Ja.
War es zumindest bei Jenseits der Traumgrenze so, da waren, glaube ich, so 4 oder 5 Science-Fiction-Geschichten drin. Hier weiß ich es noch nicht, aber ich habe bis jetzt das Gefühl, bei den Sachen, die ich gelesen habe, die gingen eher in Richtung Science-Fiction, so auch mit Aliens und so. Ja, es hat auf jeden Fall, macht es bis jetzt großen Spaß, mich mit der Anthologie zu beschäftigen und auch mit dieser Geschichte, die aber auch eher so ein bisschen so, ja, es gibt ernste Momente, aber es ist eigentlich mehr so ein Spaßlevel, oder? Wie empfindest du das selbst?
Sag mal so, ich hatte Spaß beim Schreiben. Ich wollte es nicht so bierernst machen. Und es ist auch so, wenn man den Song kennt, der ja quasi da namensgebend ist, so ein bisschen, dann ist das ja, oder ideegebend, dann ist das auch so ein locker fluffiger Rocksong. Insofern konnte ich da jetzt nicht das so bierernst gestalten.
Nee, das habe ich auch so empfunden und ich habe ja jetzt auch schon mehrere Sachen von dir gelesen. Und auch wenn es zu einer Schießerei kommt und zu einem Attentat und zur Verhinderung des Dritten Weltkriegs und so, das ist aber ja nur quasi so ein Nebenthema. Darum geht es ja eigentlich nicht. Es geht ja eigentlich mehr um dieses schräge Erlebnis in den Träumen, wovon ich fast überrascht war, dass sich das so ein bisschen auflöst und dass das alles einen Sinn hat. So. Ja, es gibt ernste Momente, aber insgesamt, das ist für mich, habe ich das als Spaßstory gelesen, die mich einfach unterhalten soll.
So war es auch gedacht.
Ganz im Gegensatz zu
Ah.
wundervolle Brücke
Ja.
zur Kadaver in der Nova 34, die du ja dankenswerterweise letztes Jahr Marianne angeboten hast für die Nova, als ich da gerade mein Praktikum gemacht habe. Deswegen war ich involviert und konnte die Story damals schon lesen und mich damit einbringen. Und die Nova ist ja jetzt auch endlich erschienen. Print ist auch schon da.
Richtig.
Genau. Und da ist deine Story Kadaver drin. Und das ist ein anderes Kaliber.
Allerdings, ja. Wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, ist die auch historisch länger gewachsen. Da habe ich 2 Jahre dran gesessen. Und ja, die ist natürlich dann auch irgendwie gereifter. Die Personenbeschreibungen sind natürlich dann viel dichter, atmosphärischer, mehr Hintergrund. Ja, also wie soll ich sagen? Also da steckt einfach mehr drinne.
Das ist eine Eisberggeschichte, ne? Da sieht
Ja.
man dann nur die Spitze, aber man
So.
fühlt ganz genau, da ist noch ein haufenweise Recherche, die nicht in der Story drin steht, die aber der Autor geleistet hat, bevor er diese Geschichte oder während er diese Geschichte geschrieben hat. Also es ist großartig.
In der Entwicklung ist sie auch in mehrere Richtungen meandert. Ich hatte mich dann tatsächlich auch belesen, was macht eigentlich das Auge aus, dass es Farben sehen kann? Was müsste unterbrochen sein, dass es nicht Farben sehen kann? Es gibt tatsächlich auch eine Krankheit, dass Menschen Farben nicht sehen können, sondern eben nur hell-dunkel unterscheiden. Da ist es dann aber meistens so, dass die dann auch sehr schlecht sehen können. Also auch nicht so eine Schärfe dann hätten im Blick. Aber in meiner Geschichte geht es ja dann doch ein bisschen anders.
Aber das dürfen wir sagen, das erfährt man ja schon auf Seite 1, oder?
Ja, natürlich. Also es ist im ersten Absatz.
Genau, der Kaffee ist grau.
Es ist alles grau. Also seit 9 Jahren, da gab es einen Krieg auf der Erde mit Außerirdischen. Und das Vermächtnis von diesen Außerirdischen war eben, dass, obwohl sie besiegt wurden, dass seitdem alles grau ist. Es gibt keine Farben mehr. Die Menschen haben sich quasi auch in ihrem Alltag damit abgefunden. Das ist, weiß ich, da ist ja so ein kleines eine Beschreibung drinne, dass es Fußballtrikots zum Beispiel nur noch längs und quer gestreift gibt oder hell und dunkelgrau, damit man das deutlich erkennen kann. Man richtet sich halt ein in der Welt, wie sie dann existiert. Und aber dann passiert eben was so ein bisschen anders ist.
Also man lebt quasi in einer Schwarz-Weiß-Fotografie.
Genau, richtig.
Ja, das fand ich toll. Und es gibt eben die Mutter, Beth, die sich noch erinnert an Farben. Und Maddie, die noch nie Farben gesehen hat oder als
Baby. Ja, auch 9 Jahre alt. Das heißt, sie ist also quasi geboren worden, als die Farben schon fort waren.
Das heißt, sie hat nie Farben gesehen.
Richtig.
Das ist auch toll. Und die Geschichte ist ja relativ lang.
Ja.
Und also ich glaube, in der Nova auch die längste. Und es dreht sich hauptsächlich um diese beiden Figuren. Das heißt, du hattest auch richtig viel Platz, dich auf die Mutter-Tochter-Beziehung zu stürzen und die beiden sehr plastisch werden zu lassen.
Ja, das ist eben, der Vater ist aus dem Krieg nicht wiedergekommen. Das heißt also, das ist so eine kleine eingeschweißte Einheit, die sich da gebildet hat von Mutter und Tochter. Und dementsprechend sind die natürlich dann auch in gewissen Formen voneinander abhängig und agieren eben auch dementsprechend an den entsprechenden Stellen in der Geschichte.
Ja, genau. Und das ist dieses typische, was du wahrscheinlich als Vater kennst, und ich kenne es definitiv auch, dass wir ja noch so viele andere Verpflichtungen haben neben unseren Kindern. Und das muss ja für eine Alleinerziehende noch viel mehr gelten als für Leute, die unter Umständen dann noch Unterstützung haben, sei es vom Partner oder von Großeltern oder so. Die Arbeit muss getan werden.
Ja.
Das Brot muss auf den Tisch und das Kind jammert: Nie hast du Zeit für mich. Manchmal jammern ja auch Kinder völlig zu Unrecht, obwohl man fast seine gesamte Freizeit auf sie draufhaut. Und dann nimmt sie einfach mit zur Arbeit als Lösung. Was ja Kinder quasi auch manchmal ganz cool finden, ja.
Ja, und sie hatte ja auch, also Maddie hatte ja auch die Hoffnung, dass es ein spannender Ausflug wird.
Ja, das denken die Kinder vorher immer. Und dann nach 5 Minuten heißt es, mir ist langweilig. Wobei es hier natürlich ein bisschen anders läuft, aber ja. Also es gibt auch, obwohl das ja auch eine sehr futuristische Welt ist, die sich sehr von unserer unterscheidet, trotzdem genügend Momente, in denen der heutige Lesende sehr leicht anknüpfen kann. Also du holst uns alle gekonnt ab und wahrscheinlich auch die Leute, die selbst keine Kinder haben, denn Kind gewesen sind wir alle mal,
ja.
So dass die dann auch sich damit identifizieren können. Die meisten von uns hatten irgendwann mal Eltern oder elternähnliche Leute in ihrem Leben und können sich noch erinnern, wie das war.
Das hoffe ich doch, ja.
Genau, also sehr, sehr, sehr schön, muss ich unbedingt weiterempfehlen, die Geschichte. In der neuen Nova gibt es auch E-Book, Print, alles schon da. Es gibt auch einen coolen Lesezirkel, da sind schon 4 oder 5, die schon mitlesen. Ja, da geht noch was. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Und bis jetzt kommen die meisten Geschichten auch ganz gut an.
Ja, finde ich auch.
Ja, finde ich auch gut. Kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ich kann natürlich auch alle Links, sowohl zu Rockplanet, da gibt es übrigens auch einen Lesezirkel, nur da das Print noch nicht da ist, lese ich da so alleine vor mir hin. Und zur Nova kann ich natürlich auch die Links in die Shownotes packen. Da muss man nicht selbst suchen, nicht selbst googeln.
Das wäre hilfreich.
Du hast jetzt aber noch die Möglichkeit, und ich würde dich auch unbedingt mal befragen wollen, du schreibst ja jetzt schon richtig lange auch Romane und bist Thriller- und Science-Fiction-Autor. Wie läuft denn das bei dir? Wie fallen dir diese Details ein? Weil ab und zu, ich meine, läufst du dann rum und musst dann zwischendurch anhalten und dir Notizen machen, oder kommt das dann mitten bei der Arbeit, während du eigentlich was anderes machst, oder nachts in den Träumen, oder... Wie läuft das bei dir?
Also es ist so, ich sammle Ideen. Also es gibt ja im Alltag so viele Möglichkeiten, wo man, weiß ich, so einen Blitz hat, wo man denkt, daraus könnte man vielleicht eine Geschichte machen. Und aber diese Ideen, die landen natürlich erstmal so in einer Schublade. Und je nachdem, wie viel ich sonst so vor der Brust habe, was ich gerade schreiben möchte von früheren Ideen, nehme ich dann quasi öfter mal diese Schublade heraus und sondiere mal, ob da was dabei ist, was zur Geschichte taugt, was vielleicht so zum Roman taugt. Und ja, stecke da ein bisschen Zeit rein, je nachdem, wie ich dann eben auch Zeit finde, weil im Moment ist es zum Beispiel so, ich schreibe gerade ausnahmsweise mal an einem Auftragswerk. Also ich habe jetzt einen Vertrag mit einem österreichischen Verlag, dass ich einen Thriller schreibe. Bis nächsten April sollte der fertig sein. Also ich bin jetzt bei einem Drittel. Ich denke, ich werde das schaffen. Ich kann das auch ungefähr mal einschätzen. Also ich konnte das schon so zusagen, dass ich das zeitlich schaffen werde. Aber das lässt ja natürlich wenig Raum, um dann nebenbei mal noch so ein paar Kurzgeschichten rauszuhauen. Die jetzt so peu à peu erscheinen, also jetzt in der Nova 34, im Rockplanet, später dann noch im Weltenportal wird auch noch eine erscheinen. Die sind natürlich alle schon früher entstanden, als ich mich noch nicht um den Roman kümmern musste. Und aber um auf deine Frage zurückzukommen, es ist selten so, dass ich beim Laufen Ideen habe. Es ist aber öfter so, dass ich, wenn ich schlecht nachts schlafe oder schlecht schlafen kann, ich werde dann irgendwann, weiß ich nicht, um 3 wach oder um 4. Als älterer Herr braucht man nicht mehr so viel Schlaf. dann zünden die Synapsen und dann fallen mir Sachen ein, entweder zu Projekten, die ich gerade plane, wo ich gerade dran schreibe, wo ich denke, da könnte man was draus machen, und dann passiert es auch, dass ich aufstehe und mir was aufschreibe. Und dann lege ich mich wieder hin und schlafe weiter. Also je nachdem. Es trifft mich manchmal unvermittelt.
Ja, ich vermute, die meisten von uns, die auch selbst schreiben, kennen das. Und Notizen machen ist auch notwendig, weil mir ist schon aufgefallen, wenn ich das nicht tue, ist es weg.
Ja. Aber wenn es weg ist, war es auch nicht gut.
Nee, ich glaube, es stimmt. Ich glaube, es passt nicht. Das habe ich auch gedacht, aber ich glaube, es stimmt nicht. Weil das sind ja manchmal nur so ganz kleine Sachen.
Die
für den Plot sind die, ja klar, Plot, der ist nicht weg, ne, der bleibt da. Aber diese kleinen Details, so, die sind dann doch tatsächlich weg. Das sind ja manchmal wirklich nur scheinbare Nebensächlichkeiten, die aber in Wirklichkeit, also auf die sind unverzichtbar für eine gute Geschichte. Weil eine Geschichte ohne Details, mir ist das mal passiert, dass ich ein Hörbuch gekauft habe von einer Geschichte, die ich schon kannte, von Ken Follett. Mhm. Und die war gekürzt. Und plötzlich war es voll schlecht, also richtig peinlich schlecht, weil ohne diese ganzen Nebenschauplätze und Details war der Plot wirklich doof und billig und die Charaktere waren plötzlich total platt. Also das hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht, sich das anzuhören. So, das funktioniert für mich nicht, deswegen achte ich darauf, dass die Hörbücher immer ungekürzt sind, weil sonst kriege ich echt die Krise.
Also ich bin ja auch ein Freund von geschlossenen Rahmen. Also wenn ich irgendwo sozusagen was aufmache in dem Buch, dann möchte ich das am Ende auch abgeschlossen finden oder mittendrin oder irgendwann, aber dass quasi der Leser oder die Leserin nicht am Ende rausgeht und sagt, hä, und was war damit jetzt?
Ja, also das Schöne ist ja, wenn ich so eine Performance habe und am Anfang schmeiße ich so einen Ball in die Luft und dann mache ich alles Mögliche und keiner denkt mehr an den Ball und am Ende fange ich ihn wieder auf und alle denken, ah, der Ball, habe ich ja ganz vergessen, aber stimmt ja. Das ist natürlich, ja, darauf stehe ich auch sehr.
Ja, aber man muss zwischendurch mal an den Ball erinnern, dass er noch fliegt. Also je nachdem, wie lange die Geschichte ist natürlich.
Ja, stimmt, bei Kurzgeschichten vielleicht nicht so sehr, aber bei Romanen wäre das dann was anderes.
Ja.
Das stimmt. Du hast ja auch schon richtig krass erfolgreiche Geschichten gehabt, wie zum Beispiel Delta vor ein paar Jahren, ich glaube 2019 oder 20 war das?
Ja.
Genau.
Und 20, oder war es 21 schon?
Ich glaube, das war, als ich richtig neu noch war. Das war, glaube ich, die erste Geschichte, die ich von dir gelesen habe. Wir könnten es ja fast mal nachschlagen. Vielleicht ist es ja in einer IS, wenn ich deinen Namen da mal eingebe, dann kann man nämlich bestimmt auch sehen, deine ganzen Nominierungen und so.
Ja, sie muss 20 erschienen sein, weil ich 21 für den Lasswitz-Preis dafür nominiert war.
Was für ein witziges Foto von dir in der ISFDB. Das habe ich mir noch nie angeguckt. Da steht dann Frankie Sass auf dem T-Shirt.
Ja.
Das ist wirklich witzig. lustigerweise Delta 2020.
Ja.
Genau, das ist ja cool. Und dann kann man hier auch auf Awards klicken und dann sieht man deine ganzen Nominierungen. Offensichtlich warst du beim DSFP ein bisschen beliebter als beim Kurt-Laßwitz-Preis. Beim letzteren gab es zwei Geschichten, die nominiert waren. Delta, das ich ja kenne, und Omega 4.
Ja.
Omega 4 ist auch so ein Durchrenner, der ist beim DSFP auch nominiert gewesen.
Ja.
Aber dann hast du noch drei weitere, die früher schon mal beim DSFP nominiert wurden. Der Hauptunterschied ist ja so ein bisschen beim DSFP, es ist eigentlich ein bisschen egal, wo es erschienen ist. Die müssen ja eh alles lesen, wenn sie es denn schaffen.
Richtig.
Und beim KLP ist die Reichweite so dermaßen wichtig.
Ja, ja. Ja, da, ich glaube, ich habe nicht genug Reichweite, um da dauerhaft aufzutauchen auf dem Radar.
Ja, zweimal ist ja schon mal ganz gut.
Ja, freut mich.
Genau, und die, das war ja die Iridanus, ne? Freunde von Iridanus Anthologie, ja, wo Delta drin war. Die hat ja ziemlich viele Nominierungen geholt.
Ja, ja, richtig.
Da war es, glaube ich, umgekehrt. Die haben beim DSFP keine Nominierung bekommen. Nur beim KLP, aber da dafür dann irgendwie drei oder vier oder so.
Ja, ja, vier waren das sicher.
Vier sogar, ja, krass. Vier. Das finde ich sehr interessant. Und ich hoffe doch, also ich bin Team Kadaver, also was auch immer ich tun kann selbst. Da würde ich jetzt dick die Werbetrommel drehen, denn die Geschichte sollte meiner Meinung nach auf den Shortlists auftauchen, weil die wirklich gut ist, einen wirklich schönen Schluss hat und auch sehr spannend ist. Und ich mag diese Dynamik auch zwischen Mutter und Tochter und diese, dass die Mutter die Hoffnung nicht verliert und immer noch der Meinung ist, komm, lass uns über Farben sprechen, vielleicht geht ja noch mal was, komm, nein. Also sie will es nicht so wirklich akzeptieren und auch dieser Moment mit dem grauen Kaffee. Ich müsste das ja echt mal, man kann sich ja nicht eine Brille aufsetzen und dann sieht man alles schwarz-weiß. Ansonsten würde ich ja gerne mal ausprobieren, ob er dann wirklich anders schmeckt, so von wegen das Auge ist mit, aber ich vermute, es ist so.
Naja, da muss man auch dann in Relation stellen, dass sie das schon seit 9 Jahren tut. Und dann ist er irgendwann so grau, dass man sich fast nicht mehr an Braun erinnern mag.
Ja. Ne? Vielleicht muss man ihn in einen Becher verstecken mit Deckel drüber oder so. Und sich dann vorstellen, er wäre braun.
Ja, ja.
Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall dicke Leseempfehlung.
Danke dir.
Boulevard haben wir jetzt gehört. Aber Kadaver müsst ihr noch selbst lesen. Gibt es noch etwas, wofür du gerne noch Werbung machen möchtest?
Naja, da müsste ich jetzt ein bisschen weit vorausgreifen, aber es ist ja so, Begedia, den Verlag von Harald Hirsche, gibt es nicht mehr. Und leider, der hat ja auch viele Anthologien unterstützt und Iridiani war ja auch bei ihm erschienen. Er war ja auch eine feste Größe, aber mir ist es jetzt gelungen, sozusagen Jana Hoffenke von Iridianus zu begeistern für Black Eyes, was ja damals ursprünglich bei Harald erschienen ist. Und ich hatte ja schon eine Fortsetzung fertig und ich habe auch schon ein Konzept für einen dritten Teil. Und ich habe jetzt noch keinen Vertrag, aber Jana hat gesagt, ich darf es quasi in unserer kleinen lauschigen Runde verraten, dass wir also eine gegenseitige Absichtserklärung haben, dass dann die Trilogie quasi dann bei Iridianus erscheint und das wird dann mit dem ersten ziemlich komplett überarbeiteten Teil Black Eyes zu Beginn nächsten Jahres passieren und zum Ende nächsten Jahres oder in der Mitte irgendwann erscheint dann die Fortsetzung White Fire und dann irgendwann gibt es dann noch den dritten Teil Aurora.
Cool, ich mag Janas Verlag. Da bist du auch in sehr guter Gesellschaft. Und wenn ich mir überlege, dass die ersten beiden Plätze beim KLP von Janas Verlag beherrscht wurden. Okay, ein Roman war von Eiki und der andere von Sven Haupt. Aber trotzdem, ich meine, das ist ja jetzt auch kein Großverlag.
Ja, ja.
Richtig. Aber offensichtlich in der Szene sehr geschätzt.
Ja, würde ich auch sagen. Also das sind wirklich gute Bücher. Also ein paar habe ich hier schon stehen von ihr. Und ich freue mich auch, dass sie sich dafür begeistern konnte, quasi meine Bücher zu verlegen.
Ja, das ist gut. Das ist auch szenennah und so. Ich mag den Verlag, ich mag Jana. Finde ich gut. Cool. Dann noch zum Schluss nochmal gute Neuigkeiten. Dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Wir werden uns hoffentlich auch mal sehen bei dem einen oder anderen Con. Jetzt habe ich dich ja schon mal virtuell gesehen, bewegenderweise, aber noch nie so in echt. Aber das kommt ja dann noch.
Da hoffe ich auch drauf und ich danke dir, dass ich heute Teil deiner Sendung sein konnte. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ja, auf jeden Fall. Bis bald. Danke.
Ich danke dir. Tschüss.
Tschüss.